Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause und liebe Gäste, liebes Publikum hier vor Ort im Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen zu einer Chefsache-Spezialsendung. Wir haben hier eine Masterclass der Zukunft und wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Na, ich will es mal so sagen, das Thema Nachhaltigkeit hat ja die unterschiedlichsten Facetten. Wir möchten vor allen Dingen heute in den Maschinenraum reinschauen, wir möchten über Praxisbeispiele sprechen und wir möchten vor allen Dingen auch zeigen, wie Nachhaltigkeit vor allen Dingen ökologisch gedacht werden kann, wie sie wirtschaftlich gedacht werden kann, aber wie Nachhaltigkeit auch menschlich gedacht werden kann. Und dazu habe ich mir echte Experten hier auf dem Podium eingeladen, die sich mit der Materie bestens auskennen und wahrscheinlich unterschiedlicher gar nicht mehr sein können. Deshalb erstmal in die Vorstellung. Neben mir sitzt Viktoria Neuhofer. Du bringst eine junge Perspektive in die Diskussion. Du denkst Nachhaltigkeit aus der Praxis als Unternehmerin, als Innovatorin und als Stimme einer Generation, die Wirtschaft und Sinn verbinden will. Gleichzeitig hättest du es dir leicht machen können. Im Familienunternehmen wärst du die 11. Generation, das muss man sich mal vorstellen, eines über 375 Jahre alten Betriebes, der Akustikwände weltweit produziert. Das sieht man immer wieder in diesen Podcast-Studios, hängen die Teile in der Gegend rum. Ne? Stattdessen gehst du deinen eigenen Weg, mutig, werteorientiert und mit klarem Blick nach vorn. Schön, dass du da bist, Viktoria.
Vielen lieben Dank, danke schön.
Direkt daneben Andreas Schell, du hast globale Industriekonzerne durch tiefgreifende Transformationen geführt. Vom Antriebssystemehersteller Rolls-Royce Power Systems bis zum Energiekonzern NBW. Du stehst für strategische Nachhaltigkeit in der Industrie. Heute bist du CEO des Berliner Solarparkentwicklers IB Vogt GmbH, wo du mit deinem Team weltweit Projekte für die Energiewende realisierst. Und du bist selber auch Investor, der sein Kapital gezielt in zukunftsfähige Geschäftsmodelle und Technologien steckt. Schön, dass du da bist.
Schönen Dank.
Und last but not least, mein Podcast-Kollege, aber nicht nur das, also du machst ja in deinem richtigen Leben gescheites Zeug, will ich mal sagen. Karl-Christian Bay, du kennst Nachhaltigkeit aus dem Maschinenraum der Wirtschaft, als Mitglied der Geschäftsführung bei Tegut, als Gründer und Geschäftsführer der Bay GmbH und als Mitglied einer EU-High-Level-Gruppe, die Nachhaltigkeitsrichtlinien mitgestaltet. Du bewegst dich also zwischen Wirtschaft, Recht und Politik und genau dort, wo aus Regeln, Verantwortung und aus Ideen reale Wirkung entsteht. Das wird ab und zu sicherlich ein Pulverfass sein. Wir sind gespannt auf deine Erzählung. Schön, dass du da bist, Karl-Christian.
Vielen Dank.
So, wir wollen direkt einfach mal starten. Ich sag mal so, bei Nachhaltigkeit gibt es ja erstmal die unterschiedlichsten Motivatoren, warum man sich überhaupt in einem solchen Feld engagiert. Was treibt dich an?
Puh, mich treibt ganz vieles an. Tatsächlich sehe ich den Bereich Nachhaltigkeit einfach noch als Innovationsspielwiese. Wir wissen, dass es nicht nur jetzt wichtig ist, sondern für die Zukunft. Da geht es mir auch gar nicht so um die Weltrettung, sondern vor allem um unsere menschliche Gesundheit. Wir haben ja die letzten Jahre sehr viel kaputt gemacht. Ich möchte tatsächlich, dass ich und auch meine Familie ganz lange gesund bleibt. Und das ist einer meiner Motivatoren, warum ich was ändern möchte. Und auf der anderen Seite wollte ich zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur öko sein muss, sondern dass man sehr wohl Nachhaltigkeit cool und sexy machen kann und dass man mit Nachhaltigkeit Geld verdient, ohne Greenwashing. Und das finde ich geil, dass ich es jeden Tag beweisen kann.
Ja, und man kann ja durchaus sagen, du verkaufst Müll sozusagen.
Verdienst ja, aber Geld, ich mache ja. Geld mit Müll. Ja. Kann ich?
Hol mal ganz kurz das Publikum ab, wie man das überhaupt macht. Ja, ich habe noch nie mit Müll Geld verdient, sag
ich
mal so.
Mein Unternehmen heißt Damn Plastic, was übrigens Damn Nice Plastic bedeutet. Also ich setze mich für Kreislaufwirtschaft ein. Ich habe einen Handel und ein Franchise-System aufgebaut, wo ich nur Produkte verkaufe, die ausschließlich entweder aus Müll entstanden sind, helfen, den Müll zu reduzieren oder gar nicht entstehen lassen, aber ohne auf Verzicht und eben diese Moralkeule, sondern auf cool und geil, jemand möchte eine Sonnenbrille, nett, die ist aus Zigarettenstummel gemacht, merkt man gar nicht. Man möchte coole Sneakers, die sind aus alten Kaugummis, cool, merkt keiner, ist trotzdem sozusagen ein Impact. Ich mache meine Kunden zu Green Couch Potatoes, wie ich sie nenne. Ich setze mich somit für passive Nachhaltigkeit an. Wenn jemand bei mir einkauft, dann kann ich mit sozusagen dem Geld Cleanups und soziale Projekte unterstützen und habe einen Win-Win für mich, also quasi Mensch, Gesellschaft, sowie auch Wirtschaft und die Umwelt.
Und das letztendlich auch die gewinnbringende Strategie ist, müssen wir gleich nochmal weiter vertiefen. Andreas, was ist dein Antreiber? Du hast jetzt in der Tat ja auch schon viel gesehen, viel erlebt. Und warum bist du jetzt dort, wo du jetzt bist?
Das ist ein sehr langer Weg, den ich gegangen bin, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Angefangen hat er mal 1996 bei der Firma Daimler-Benz und wenige Wochen später, nachdem ich dort angefangen habe, wurde aus Daimler-Benz Daimler-Chrysler. Und ich habe mich damals entschlossen, nicht in den Bereich der Verbrennungsmotoren zu arbeiten, sondern ich bin in den Bereich alternative Fahrzeugantriebe gegangen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland auch kein Mensch wusste, was eine Brennstoffzelle überhaupt ist. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die Reichweite von einem Elektrofahrzeug 40 Kilometer war, wenn die idealen Bedingungen erreicht waren. Das war für die Karriere vielleicht nicht unbedingt so förderlich, aber der Bereich hat mich interessiert, weil es dort um Innovation ging. Da ging es darum, nach vorne zu schauen, an Technologien zu arbeiten, die wir heute dann wirklich einfach auch im tagtäglichen Leben eben einsetzen können. Fast forward, wenn ich mir meinen Werdegang anschaue, ich habe bei vielen großen Industrieunternehmen gearbeitet, dann stehen für mich zwei Aspekte im Vordergrund. Transformation, stetiges Verändern, stetiges Verbessern. Und nachdem ich aus den USA 2016 zurück an den Bodensee gekommen bin zu Rolls-Royce Power Systems, ist eben auch der Bereich Sustainability, Nachhaltigkeit dazugekommen. Unternehmen verbessern in der wirtschaftlichen Position, das habe ich in den USA gelernt. Ich habe festgestellt, dass das nicht mehr die alleinige Befriedigung ist, sondern dass da ein Mehr sein muss. Und dann gab es damals auch eine Diskussion mit meinen Söhnen. Ich bin damals CEO von Rolls-Royce Power Systems hier in Friedrichshafen geworden. Dieselmotorenhersteller, das Geschäftskonzept ist relativ einfach. Bau die besten Entwickler und bau die besten Dieselmotoren der Welt. Das hatte nur einen Nachteil. Jeder Dieselmotor in den Händen der Kunden hat eben CO2-Emissionen verursacht. Und sich mit dem Thema zu beschäftigen, diese enorm schwierige Industrie zu transformieren, zu verändern, dort Nachhaltigkeit reinzubringen ins Geschäftsmodell, das war so für mich der Punkt des Umdenkens. Ich bin dann 2022 inmitten der Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg gegen die Ukraine, zur NBW gewechselt.
Dort das ist der CEO, ja?
Ausstieg aus der Kernenergie, letztes Atomkraftwerk vom Netz genommen, die Diskussion über die Kohlekraftwerke angestoßen, uns dann mit dem Thema beschäftigt und bin dann, nachdem ich bei der NBW rausgegangen bin, nachgedacht und habe überlegt, naja, vielleicht musst du auch mit deinem eigenen Ersparten das tun, wofür du stehst. Habe dann in 2024 ein Unternehmen gegründet, die Tethys Impact Energy GmbH. Und bin mit diesem Unternehmen an 7 kleinen Unternehmen beteiligt, einige davon ganz klassische Startups. Die gemeinsame Klammer Energiewende und Dekarbonisierung. Und jetzt seit 1. Juni nochmal in der CEO-Rolle bei einem der weltweit größten PV-Anlagenentwickler.
Ja, und das Geschäftsmodell müssen wir uns nachher auch nochmal genauer anschauen, denn da hängt ja sozusagen ein Rattenschwanz dran, vor allem wenn du global unterwegs bist und letztendlich auch Kapital. Denn es geht eben auch hier nicht nur um Ökologie, sondern am Ende will irgendjemand irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen und gerne auch ein bisschen mehr. Lieber Karl Christian, Geld verdienen in der Lebensmittelbranche. Du bist jetzt relativ frisch sozusagen in der Geschäftsführung der Tegut-Gruppe, ein großer Lebensmittelkonzern, der neben viel, viel größeren sozusagen ist. Das auf der einen Seite, daneben bei der Bayer-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dann auch auf der High-Level-Gruppe in der Europäischen Union. Was treibt dich an und warum hast du da einen roten Faden zum Thema Nachhaltigkeit drin?
Der rote Faden beginnt bei mir tatsächlich mit der Korruptionsaffäre bei Siemens, wo ich mich damals noch für die KPMG sehr intensiv mit Korruption und Compliance-Verstößen beschäftigen musste und mir immer gedacht hatte, wenn diese Unternehmen derart viel investieren in regelkonformes Verhalten, dann ist es eigentlich relativ einfach, aus der Regelkonformität auch belastbare Versprechen gegenüber den Kunden und sonstigen Stakeholdern zu formulieren. Also im Prinzip genau das, was du gesagt hast, Victoria, weg von Greenwashing hin zu belastbaren Kundenversprechen, was die Produkte, was die Dienstleistung angeht. Und ich habe dazu 2008 ein Buch geschrieben, das hat keinen Menschen interessiert. Da ging es um gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Aber das Thema ist bei mir hängen geblieben. Und ich habe mir immer gedacht gehabt, wir stehen tatsächlich in einer Situation, wo durch Transformation, egal ob grün oder digital, sich Unternehmen, Zivilgesellschaften massiv verändern und in denen wir tatsächlich neue Strukturen finden müssen, die es ermöglichen, zukunftsfähiges Wirtschaften zu etablieren. Und so kam es dann eben auch zu der Berufung in die High-Level-Group bei der EU.
Du sagst ja, dass der Trend zu nachhaltigen Geschäftsmodellen ja im Prinzip vorhanden ist, allerdings vielleicht auch erst kommt mit einer gewissen Verzögerung. Woher dieser Pessimismus und wie lange dauert es?
Ich glaube, das ist kein wirklicher Pessimismus, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es vollkommen alternativlos ist. Ich glaube nur, wir haben es noch nicht geschafft, die Kraft der Transformation so zu übertragen, dass tatsächlich auch die Unternehmen, die die Vorreiterrolle einnehmen, davon profitieren. Es wird ja sicher nachher ein Thema auch noch sein in deinen weiteren Fragen zur Lebensmitteleinzelhandels- und Lebensmittelindustrie. Da ist es nämlich genau so, dass die First Mover im Bereich der Nachhaltigkeit nicht unbedingt die Gewinner der jetzigen sehr, sehr wettbewerbsintensiven und sehr discountlastigen Kundenwahrnehmung sind.
Könnte man es vielleicht sogar noch überspitzt so sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade im Lebensmittelbereich eigentlich eine Tendenz zum Thema Greenwashing hat und noch nicht wirklich dort angekommen ist, weil am Ende halt auch der Konsument sagt, ja, liebe Leute, das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich jetzt halt weniger Geld im Geldbeutel habe, wir kennen ja alle die Schlagzeilen aus Tagesschau und Co., dann muss ich halt irgendwo halt das Geld zusammenhalten und am Ende halt das kaufen, was vielleicht nicht nachhaltig produziert worden ist.
Also in der Tat ist das eine große Herausforderung. Also da treffen sich auch tatsächlich verschiedene Aspekte. Also da trifft sich die Mündigkeit des Kunden, also das Verständnis des Kunden darüber überhaupt, was ist ein gutes Lebensmittel, treffen sich mit einem extrem nahezu zerstörerischen Wettbewerb, der es geschafft hat, Bio, was vormals ein Qualitätsmerkmal war, zu einem Commodity-Produkt zu verklären, mit einem unglaublichen Zertifizierungs- und Auditierungswahnsinn, der da dahinter hängt, der aber das Produkt nicht besser macht.
Da muss die Victoria, glaube ich, unbedingt mal reinspringen, ja. Weil dir ist es ja eigentlich relativ wurscht, sage ich mal sozusagen, weil du überzeugst letztendlich deine Kunden dazu, dass er halt auch mehr Geld bringen, oder was?
Wie machst du das? Ich wollte noch was anderes dazu sagen. Ich habe noch ein anderes Unternehmen, nämlich das Zaubermehl, was biologisch hergestellt wird und sozusagen endlich mal eine Alternative zum allergenenfreien Mehl ist, wo man nur Wasser braucht. Und in der Herstellung habe ich auch unfassbar viel gelernt, aber dieser Zertifizierungsblödsinn, muss ich behaupten, hat mich so viel Zeit und Geld gekostet. Das muss ich ja auf das Produkt am Ende ja draufschlagen. Zusätzlich möchte ich ja eben wegen dem Plastik natürlich mit der Verpackung auch was Gutes tun. Das heißt, meine Verpackung kostet 5-mal so viel wie eine andere Verpackung, weil ich möchte, dass sie kreislauffähig ist. Mhm. Das verstehen viele Kunden nicht, aber man hat trotzdem Gott sei Dank schon eine Zielgruppe, die sehr wohl das schätzt, dass es gesund ist, dass es eben nicht voller Pestizide ist und so weiter und die auch vielleicht eben auf die Verpackung schauen, auch das Bewusstsein schon haben, was macht die Verpackung mit meinem Essen?
Kommt ja, und letztendlich aber auch das Geld, muss man ja auch sagen. Wenn das einfach mal mehr kostet, was
ist das denn? Ich könnte das gleiche Produkt machen um die Hälfte des Preises, wenn ich es nicht nachhaltig mache und nicht mit den Inhaltsstoffen, wie ich sie jetzt produziere.
Aber ist es dann am Ende, sag ich mal, ein nachhaltiger Kaufentscheid sozusagen, einer, der für diejenigen in Frage kommt, die sich halt einfach leisten können? Oder wo geht der Trend hin? Weil das kann es ja auch nicht sein.
Also ich versuche meine Produkte, sowie im Geschäft, sowie auch jetzt das Zaubermehl in dem Moment, nicht aus Nachhaltigkeit nachhaltig zu bepreisen, sondern ich mache das Marketing cool. Ich verwende genauso wie andere Kommunikation auch, dass die Menschen dieses Produkt an sich cool finden, dass die Story dahinter cool ist. Und dann ist sozusagen der Preis tatsächlich oft zweitrangig. Weil die Menschen möchten eigentlich etwas unterstützen. Und das heißt nicht, dass ich sage, hey bitte, du musst jetzt verzichten oder du musst jetzt dieses Produkt kaufen, dass du jetzt nachhaltiger bist. Ganz im Gegenteil. Ich erzähle eher so die Story, hey, weißt du, was ich mit der Kappe eigentlich mache, wenn ich die kaufe? Und dann finden die das nicht nur nett, sondern sie wissen, dass sie mit jedem Kauf einen Impact machen und das befriedigt sie auch irgendwo. Also das Schönste ist ja, wenn ich weiß jetzt nicht, wie oft ich da reden darf, aber wenn so eine Kundin kommt, die so gar nicht nachhaltig ist und der das komplett egal ist und sozusagen mit dem Privatjet da jede Woche fliegt, die zu mir kommt und sagt, was muss ich denn alles kaufen, damit ich was Gutes tun kann? Dann habe ich das Gefühl, da habe ich es zumindest geschafft, weil da kriege ich die Menschenmasse ja. Ich will ja nicht auf die Extremen losgehen, die machen es ja schon richtig.
Wo du ja regelmäßig auch Puls bekommst, kann man ja durchaus mal so sagen, ist, wenn du siehst, wie die Leute da draußen vermeintlich nachhaltig wie auch immer unterwegs sind, aber ein völlig anderes Verhalten an den Tag legen. Ja? Ja. Gib mal Beispiele. Was regt dich da draußen so richtig auf?
Alles. Es gibt so vieles, was mich aufregt. Also was mich am meisten aufregt, ist, dass man auch zum Beispiel von mir als Unternehmerin, die solche Firmen führt, verlangt, dass ich im Wald wohne, dass ich nur mit dem Fahrrad fahre, dass ich auf keinen Fall auf Urlaub fliegen darf. Aber genau das macht mich ja aus. Ich sage ja, hey, ich weiß, dass ich nicht perfekt nachhaltig bin und das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte ja zeigen, wenn jeder nur ein bisschen was macht, dass das vollkommen ausreichend wäre, anstatt ständig in diese Extremen reinzurutschen. Alleine wegen meinem Auto kriege ich täglich Shitstorm. Aber ich kann keine Unternehmen führen ohne Auto. Es geht einfach nicht. Ich
das ist ein größerer Schlitten, der in der dritten Etage übrigens in der Tiefgarage steht. Ja, ziemlich geblendet auf
Ja, ganz viel Plastik. Branding, damit die Leute auch verstehen, erstens, Plastik ist nicht schlecht. Mein Auto ist in der Produktion und ich hoffe, ich sage das nicht zu viel, aber mein Auto produziert auch viel weniger CO2 über die Fahrtlaufzeit als die Produktion von einem Tesla Model Y zum Beispiel. Und das gibt mir so ein bisschen noch, bis die Supply Chain und bis die Infrastruktur so weit ist, dass ich wirklich sagen kann, diese Alternative ist jetzt besser, nutze ich lieber noch mein Auto.
Andreas, lass uns noch besser auch dein Geschäftsmodell, dein jetziges Geschäftsmodell verstehen. Also Solarparks kennen wir ja im Prinzip alle, aber ihr denkt die natürlich in einer, ich muss mal so sagen, anderen Liga. Es ist jetzt nicht das Balkonkraftwerk, was da irgendwie rumhängt, sondern da geht schon richtig was über den Zähler. Und ihr denkt es global und ihr denkt es sozusagen sektorenintegrierend, also auch was Speichermöglichkeiten und dergleichen angeht. Wie ganz genau ist der Business Case und rechnet er sich unterm Strich?
Ja, also ich bin jetzt seit Anfang Juni bei dem Unternehmen IB Vogt, sagt den meisten Menschen nichts in der Branche, sehr wohl bekannt.
Berlin.
Wir haben in Berlin, aber ein globales Unternehmen. Wir haben eine Projektpipeline von etwa 55 Gigawatt. Also wenn ich jetzt den einen oder anderen technischen Begriff da verwende, 55 Gigawatt, das ist der Gegenwert von rund 50 bis 60 Atomkraftwerken an Leistung. Der steht in der Pipeline drin, der muss entwickelt werden. Das funktioniert so, wir suchen Flächen. Wir gehen jetzt nicht auf die Fläche eines Balkonkraftwerkes, sondern wir haben zum Beispiel gerade im Juli jetzt ein Projekt in Betrieb genommen in Spanien mit einer Leistung von 513 Megawatt, halbes Atomkraftwerk. Wenn man die Panels aufeinander schichtet, ist das eine Höhe von 27 Kilometer, dreimal die Höhe von Mount Everest. Man geht über Felder von PV-Zellen, die dort eben das Land wird von den Menschen, von den Besitzern gepachtet. Wir holen die ganzen Genehmigungen rein, wir planen diese Anlage durch, bauen dann unter Umständen noch diese Anlage und verkaufen dann diese Anlage anschließend an Investoren. Das ist das heutige Geschäftsmodell. Können wir uns gerne gleich noch darüber unterhalten. Dieses Geschäftsmodell ändert sich, weil sich die Energiewirtschaft gerade wieder mit einer hohen Geschwindigkeit ändert. Aber das hat lange Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, 32 Länder weltweit. USA, entgegen dem, was man in der Zeitung liest, der größte PV, der größte Solarmarkt. Enormer Energiehunger in den USA, getrieben von Datencentern. Asien läuft enorm gut. Europa muss man sich anschauen. Und das Geschäftsmodell muss sich ändern, weil wir einfach nicht mehr so viele große Flächen bekommen.
Und letztendlich, auch das ist ja auch kein Geheimnis, der Energiehunger der Welt wird immer mehr. Was ist der Grund dafür? Sind es letztendlich die Rechenzentren?
Das sind unterschiedliche Treiber in unterschiedlichen Regionen. Das finde ich an der Aufgabe bei der IB Vogt auch so spannend für mich, dass ich endlich wieder rauskomme aus Deutschland. Wir müssen in Deutschland wirklich echt aufpassen, nicht immer nur in unserem eigenen Gefilden zu denken. Wir haben etwa 80 Millionen Menschen, das ist rund 1% der Weltbevölkerung. Außerhalb Deutschlands wartet niemand auf uns, schaut niemand auf uns. Deswegen ist es wichtig, rauszugehen und auch woanders mal festzustellen, was Menschen für Bedürfnisse haben und was sich daraus ergibt. Um die Frage zu beantworten, USA, der Bedarf an elektrischer Energie, um Datacenters zu bauen, der ist gigantisch groß. Ich mache das mal an zwei Zahlen fest. In den USA wird zwischen 2024 und 2030 in 6 Jahren der gleiche Energiebedarf zugebaut, den wir heute in ganz Deutschland haben. Rund 500 bis 550 Milliarden Kilowattstunden Zubau in 6 Jahren. Ein Großteil davon getrieben von Datacentern. Jetzt komme ich mal auf Deutschland zurück. Und wir in Deutschland korrigieren unseren Strombedarf bis 2030 leicht nach unten. Was habe ich da nicht verstanden?
Wenn wir nach Asien gehen, ich kenne auch einige aus der Wirtschaft.
Wenn wir nach Asien schauen, ist das was ganz anderes. Die Menschen wollen ihren Lebensstandard verbessern. Die leben auf einem ganz anderen, viel niedrigeren Niveau. Das ist völlig verständlich. Ganz hohe Korrelation zwischen Energiebedarf, elektrischem Energiebedarf und Wohlstandsgenerieren. Die Menschen leben auf einem niedrigeren Niveau. Wenn man nach Malaysia kommt, nach Indonesien kommt, die wollen sich verbessern. Treibt eine fast zweistellige Wachstumsraten im Energiebedarf im Asia-Pacific-Raum. Und wie gesagt, wenn man dann nach Europa schaut, muss man sich schon auch beim Blick in den Spiegel in Europa echt Gedanken machen, was wir hier gerade verpassen.
Ich würde vielleicht eine Frage anschließen, also Gedanken machen, wenn du Gast in der Sendung Wünsch dir was wärst, ja. Welchen Wunsch hättest du denn an die Europäische Union, an Europa, um was an der Situation zu verändern? Es ist am Ende, was wir ja auch von den Wirtschaftsweisen gehört haben, eine massive Deregulierung, die notwendig ist, um auch Innovation zu fördern. Wie würdest du denn?
Vielleicht drei Themen. Mehr Mut zum Risiko. Man tut sich immer schwer, wenn man auf so einem enorm hohen Niveau, wie wir in Europa, wie wir in Deutschland operieren, Mut einzugehen, aber Mut zur Veränderung, Mut zum Risiko. Mhm. Das zweite Thema, Innovation weiter vorantreiben. Wir diskutieren in Deutschland über Penetrationsraten von Wärmepumpen, über Hochlauf von Elektrofahrzeugen. Wir sind immer das Nummer 1 Automobilland in der Welt. Wir müssten viel beherzter rangehen. Die reichweitenstärkste elektrische Batterie sollte aus Deutschland kommen, nicht aus Asien kommen. Und das muss unser Anspruch sein. Also Mut, Innovation. Und dann das Dritte, nicht nur über Transformation zu sprechen, nicht gut werden, die Probleme zu analysieren oder über Transformation zu sprechen, sondern Transformation zur Umsetzung zu bringen.
Da kann ich doch direkt mal beim Karl-Christian anschließen. Diese drei Wünsche, sind sie bei dir angekommen und kannst du sie direkt jetzt in der Europäischen Union einbringen und wirst du darüber gehört? Was wird da überhaupt gemacht?
Ja, es ist ehrlicherweise relativ leicht, auf die EU zu blicken und die Bürokratie und die Regelintensität als großes Problem zu adressieren. Ich darf diese Aufgabe seit 2019 wahrnehmen. Und wenn ich mir anschaue, was wir alles an Themen in der Zeit erledigen mussten, um die Stabilität in Europa zu halten, beginnend mit Brexit, mit der Pandemie, mit dem Überfall der Russen auf die Ukraine, damit sind tiefgreifende Strukturveränderungen passiert. Und wenn ich die drei Top-Themen aus meiner persönlichen Wahrnehmung für die EU skizzieren würde, dann ist definitiv Verteidigung. Das ist notwendig. Das ist ja heute auch mehrfach deutlich geworden in den anderen Panels. Dann ist es definitiv den Wirtschaftsraum und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Da sind wir in diesen veränderten Hegemonialstrukturen und den Themen Handelskrieg, Wettbewerbsdruck, den wir auch durchaus berechtigt haben. Und das Dritte ist, ich glaube, wir haben ein ernsthaftes, kritisches Kippsystem, was die Demokratien angeht. Wir haben jetzt zunehmend autokratische Systeme weltweit und auch die Zusammensetzung der europäischen Staaten verändert sich ja deutlich.
Ja, ja, aber ich möchte vielleicht noch mal aber anknüpfen an das, was Andreas gesagt hat, weil es geht ja jetzt letztendlich darum, wie kommst du nach vorne, ja? Wie kannst du Innovationen unterstützen? Letztendlich geht es natürlich schon auch einerseits um Geld, andererseits schon wieder mal um das Thema Deregulierung, weil Innovation braucht letztendlich einen freien Weg. Ja? Und man hört immer wieder in den Diskussionen, den Deutschen oder den Europäern ist immanent, dass sie halt erstmal Probleme sehen, bevor überhaupt was gemacht worden ist. Aber so entsteht halt keine Innovation.
Das stimmt, aber du musst Rahmenbedingungen schaffen. Und das habe ich gerade eben versucht darzustellen, dass wir in einem Zeitalter reden, in der wir dynamischste Veränderungen haben und Strukturveränderungen haben, die dazu führen, dass wir im Prinzip auch unter den großen Rahmenbedingungen der EU nachsteuern müssen. Das Thema politische Destabilität in der EU ist extrem ernst zu nehmen und wirkt auf alles, was wir Wettbewerbsfähigkeiten und Innovationskraft schaffen wollen, massiv ein. Weil ich war lange Jahre ein wirklich extremer Vertreter vom politischen Kompromiss als Gestaltungselement. Und ich habe in der Zwischenzeit den Eindruck, wir erkaufen uns diese politischen Kompromisse extrem teuer. Und dadurch sinkt die Qualität der Regelung, dadurch sinkt die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Das hat aber alles den Ursprung darin, dass wir kein gemeinsames Verständnis einer europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung haben. Und wenn wir da nicht ansetzen können, dann kommen wir da nicht hin, wo der Andreas berechtigt eigentlich sagt, müssen wir hinkommen, nämlich zu einem Innovationsraum, der in der Lage ist, nach vorne zu denken. Aber dazu müssen wir andere Probleme erstmal lösen.
Ja, ich sag mal so, Andreas, Investoren und der Kapitalmarkt, der wartet ja nicht sonderlich, ja, bis die Europäer es irgendwie mal gerichtet haben, sondern es geht letztendlich darum, Geld ist ja tatsächlich auch da, muss man ja sagen. Und das Geld muss tatsächlich halt auch irgendwie investiert werden. Und wenn wir es sozusagen nicht in der richtigen Geschwindigkeit hinbekommen, wandert es woanders hin. Wie ist es jetzt konkret bei deinem Geschäftsmodell? Also, wenn man mal so einen Solarpark baut, was kostet so ein Ding?
30, 50 Millionen, die ganz großen.
So, und das Geld für diese Produktion oder für den Bau dieses Solarparks, wo hast du das her?
Im Prinzip sind das Finanzinvestoren oder Banken, die zum Beispiel investieren. Das sind Energieversorgungsunternehmen, die diese Projekte hinterher kaufen und ins Portfolio dann übernehmen.
Warum machen die das?
Ja, das sind Unternehmen, die natürlich klaren Richtlinien folgen. Jetzt sind wir bei dem Thema ESG-Kriterien zum Beispiel. Also haben vereinfacht gesagt, wenn Sie Ihre Sparanlagen auf die Bank legen und Sie klicken das Kreuzchen und sagen, ich möchte, dass mein Geld nachhaltig investiert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das über einige Umwege dann zum Beispiel in einem von unseren Projekten landet. Das wird gesammelt, wird gebündelt, aber irgendwann bei einer Bank trifft jemand eine Entscheidung und diesen Kriterien müssen eben solche Projekte dann genügen.
Da würdest du sagen, also im Prinzip allein schon durch die Rahmenfestsetzung dieser sogenannten ESG-Kriterien hat man ja schon einen gewissen Kapitalfluss organisiert und auch orchestriert, erstmal unabhängig davon, ob das in den Kram passt sozusagen, ist jetzt auch nicht das ökologische Interesse, sondern es geht vielmehr darum, auch wirklich Geld verdienen zu können. Sind das auch rentable Projekte?
Die Antwort ist ganz eindeutig ja. Erneuerbare Energien, wir haben leider heute eine begrenzte Zeit, aber erneuerbare Energien sind einfach die kostengünstigste Energieerzeugungsform. Das muss man einfach sagen. Also Strom aus einer PV-Anlage, der kostet, wenn man die ganzen Abschreibungen etc. da reinpackt, so 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Wind etwas mehr und dann kommen die ganzen anderen Erzeugungsarten, die sind teuer. Der einzige Nachteil dieser sogenannten Erneuerbaren ist eben, dass sie nur dann Strom liefern, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Allgemein bekanntes Thema. Das ist jetzt da ist die IBFUG keine Ausnahme. Darum müssen wir unser Geschäftsmodell ändern. Deswegen müssen wir darüber nachdenken, Speichertechnologien mit einzubinden, damit wir über einen längeren Zeitraum die Energie liefern können. Wir müssen über Themen nachdenken wie Sektorenkopplung. Und
was meinst du genau mit Sektorenkopplung?
Also Sektorenkopplung, vereinfacht gesagt, ist, wenn ich Strom und Wärme zusammenbringe. Beispiel ist die Wärmepumpe. Ja, also da ich heize mein Haus nicht mehr mit Erdgas, das ich verbrenne, sondern ich heize mein Haus mit einer Wärmepumpe, die braucht dann Strom als Primärenergieträger. Sektorenkopplung, weil Erzeugung und Verbrauch in zwei unterschiedlichen Sektoren sind. Oder eine andere Sektorenkopplung ist die Kopplung des Verkehrssektors über Elektromobilität mit Strom. Klassisch ist der Verkehr, ist die Mobilität heute an fossile Kraftstoffe gebunden. Das ist Sektorenkopplung. Ja.
Viktoria, wenn du das jetzt hörst, was die beiden Herren so alles sagen, ja, was geht dir da durch den Kopf?
Vieles auch. Prinzipiell finde ich es schön, wenn man sagt, man braucht Mut und so weiter. Das ist zwar alles schön und gut, aber es wird ja auch nicht unterstützt. Also ich kann von meinem Teil sagen, man kriegt einfach viel zu viele Grenzen, wenn man eben Ideen hat. Das heißt, ich würde mir einfach mehr wünschen, dass in diesem Bereich, wir haben so viele tolle junge Menschen, die Ideen haben, die tatsächlich einfach Unterstützung bräuchten, nicht nur geldtechnisch, sondern natürlich auch manpowertechnisch gerade am Anfang. Wird aber natürlich so nicht gelebt, weil du meistens erst beweisen musst, dass etwas funktioniert, dass es mal Geld bringt, damit du sozusagen überhaupt in ein Privileg kommst, dass eine Firma oder ein Investor überhaupt kommt. Das ist so das Erste. Also man will etwas von uns, so, aber so richtig die Spielwiese dafür kriegen wir nicht.
Aber du gehst ja auch als Vorbild voran sozusagen. Du hättest es ja auch ein bisschen bequemer haben können. Ich hatte es in einer Moderation gesagt. Du hättest ja jetzt auch einfach in das familiäre Unternehmen reingehen können. Ja. 11. Generation, da hast du ja in der Tat schon ein gemachtes Feld. Du hast ja gesagt, nee, mache ich nicht, warum nicht?
Also das liegt auch an mir. Ich wollte einfach mehr machen als nur Fußstapfen nachtreten. Also wir produzieren nicht nur Akustikwände, sondern Profilleisten und Zubehör. Ganz viel sozusagen schon immer aus dem Holzbereich, jetzt viel mehr in den Kunststoffbereich, auch weil der Kunde nicht mehr bereit ist, für Holz zu bezahlen und auch für die Verarbeitung nicht. Also auch wir haben uns da ganz stark verändert. Warum ich es nicht wollte, ist, weil ich einfach, ich will was mit Sinn machen. So, natürlich ist eine, gerade im Bauprojekt, ist das natürlich Produkte, die man braucht. Das ist wie Klopapier, man braucht es auch jeden Tag. Leisten braucht man auch, um die Löcher zu stopfen. Aber es war nicht das, wo ich sage, das reicht mir. Und ich hätte auch gerne, oder ich mache ja auch natürlich mehreres. Also ich unterstütze meine Eltern noch. Aber das war mir zu wenig. Ich wollte etwas kreieren, wo ich sage, darauf bin ich stolz. Und es macht nicht nur die Umwelt sozusagen kaputt, sondern macht auch etwas für die Zukunft. Das war eine, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, ich wollte es einfach machen und ich habe es gemacht.
Andreas, du hast noch eine Ergänzung.
Ich würde gerne noch auf den ersten Punkt nochmal eingehen, diese Tragfähigkeit von Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Mhm. Das ist doch eines der Probleme heute, dass wir sehr ambitioniert gestartet sind, gerade unter der Vorgängerregierung, wirklich viele Veränderungen vorangetrieben haben, aber eben auch Projekte und Ideen vorangetrieben haben, die wirtschaftlich nicht tragfähig sind. Und das kannst du den Menschen in unserem Land nicht begreiflich machen, dass wir wirtschaftliche Probleme noch und nöcher haben und Nachhaltigkeit mit gleichem Tempo und ohne Richtungsänderung vorantreiben. Deswegen muss Nachhaltigkeit eben sich auch wirtschaftlich tragen. Dass man am Anfang von neuen Geschäftsideen, von Innovationen subventioniert, um die in den Markt reinzukriegen, absolut ja. Aber irgendwann muss die Subvention weggenommen werden. Ja. Gilt übrigens auch für Bestandstechnologien. Abbau von Subventionen, damit wirklich ein fairer Wettbewerb auftreten kann, dann müssen sich neue, nachhaltige Geschäftsideen, Produkte eben einfach im Markt auch beweisen.
Viktoria, du bist ja Seriengründerin, wie man so schön sagt, ja, und das ist ja auch ein roter Faden, aber ich kann mir jetzt, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, dich nicht so vorstellen, dass du sagst, oh, jetzt habe ich ein Unternehmen gemacht und da wird eine Million minus gefahren und da eine Million und aus meinem Säckel oder meinem Papa fragen oder wem auch immer kann ich ein bisschen was nachschießen, sondern ich sag mal so, du hast ja den unbedingten Wunsch des Erfolges.
Ja.
Laufen deine Unternehmen gut? Welches läuft besonders gut und warum?
Also bei dem Plastik war es verdammt hart. Ich habe, wie gesagt, einen Handel angefangen, 3 Monate vor Corona. War für mich von heute auf morgen alles zu, ne? Massive Schulden, über 1 Million Schulden aufgebaut. Ich habe mir natürlich überlegen müssen, heute sofort, was mache ich jetzt, damit das weg ist. Also habe ich das einzige Logische gemacht und habe noch mehr Geschäfte aufgemacht. 7 Lockdowns später hatte ich 7 Stores. War natürlich nicht leichter, sondern umso schwerer. Aber anstatt, dass ich mir überlegt habe, welcher Investor gibt mir Geld oder welche Bank gibt mir Geld, bin ich einfach gesessen und habe mir Strategien überlegt, wie ich mit meinem Geschäftsmodell schneller Geld verdienen kann und das ohne sozusagen unnachhaltig zu sein.
Jetzt wird's spannend und wie hast du das dann geschafft?
Zum Beispiel habe ich alle Produkte, die ich verkaufe, in allen meinen Stores auf Kommission. Ich bezahle meinen Lieferanten alle 4 Wochen, was ich verkauft habe. Das heißt, da habe ich schon mal meine Fixkosten enorm reduziert. Also wirklich über 80%, was den Einkauf jetzt angeht. Ne? Ich habe auch für Platzierungen, weil ich nur in A-Platzierungen bin, also ich suche mir meine Stores in den besten Lagen aus, weil ich eben nicht will, dass ein nachhaltiger Mensch zu mir kommt, sondern ich will, dass ein normaler Mensch vorbeigeht und sich denkt, hey cool, das schaut geil aus, dann möchte ich rein. Und habe sozusagen für die A-Platzierungen verlange ich Miete. Das heißt, meine Fixmiete ist schon von Haus aus gedeckt mit den Lieferanten, die auch in der Platzierung, in der Auslage sein möchten oder bei der Kasse oder wie auch immer. Habe das plus das B2B-Geschäft natürlich. Das heißt, ich habe auch Events gemacht, das war dann auch alles weg. Ich habe mir überlegt, was kann ich mit größeren Firmen tun, die natürlich Nachhaltigkeit zeigen wollen nach außen.
Sich damit vielleicht auch schmücken profilieren wollen. Natürlich. Ist das kein Problem für dich?
Es ist ein Problem für mich, wenn sie es nicht ernst meinen. Also wenn ich jetzt
Wie stellst du es fest? Sorry.
Wenn ich weiß, was nachhaltiger ist und ich sage es diesem Unternehmen, hey, wenn wir diese Goodies oder Geschenke oder Weihnachtsgeschenke mit den und den Produkten machen und so verpacken, ist es nachhaltiger. Und der sagt so, nee, weil ich weiß, dass Papier nachhaltiger aussieht, dann ist er für mich raus. Also ich möchte, dass er versteht, welchen Impact mache ich denn mit meinen Produkten oder mit der Dienstleistung, die wir gemeinsam machen. Die kann es sich gerne auf die Homepage draufknallen. Aber wenn da schon von Hause aus der Eigentümer dann so sagt, nee, aber Plastik kann ja nicht so gut sein, das ist ja so schlecht, jeder glaubt, das ist schlecht. Aber wenn ich ihm erkläre von der Ökobilanz her, ist dieses Produkt nachhaltiger und er will es nicht, dann ist er bei mir raus, als Beispiel.
Und wenn er noch ein Scheinchen drauflegt, ist
es draußen? Ich habe so viele gute ich hätte schon viel länger die Schulden abzahlen können, aber dann hätte ich das von Anfang an ja nicht gründen sollen. Natürlich habe ich viel querfinanziert, das sage ich ganz ehrlich, aber ich habe es alleine querfinanziert.
Andreas, bei dir wird sich das Geschäftsmodell auch ändern. Denn du verkaufst jetzt momentan deine Solarparks. Wir haben gehört, ja, da gibt es ja auch tatsächlich Käufer und so weiter. Aber Tatsächlich verändert sich ja auch ein bisschen der Markt, ja. Also die Frage ist ja schon immer da, gibt es da tatsächlich auch Käufer, die jetzt einfach auch das Geld auf den Tisch legen können? Wie ist da deine Einschätzung? Und das Zweite ist, wie wird sich dein Geschäftsmodell jetzt verändern?
Ja, sehr gute Frage. Die IB Vogt hat bislang sich hundertprozentig auf den Bau, auf die Entwicklung von PV, von Solarprojekten fokussiert. Jetzt ist es aber nun mal einfach so, dass es dort so viele Projekte davon gibt, dass die Märkte zulaufen. Mhm. Und das führt dazu, wenn die Sonne scheint, ist so ein Überangebot an Strom da, dass die Preise verfallen und damit die Wertigkeit dieser Projekte nachlässt. Und dem müssen wir jetzt entgegensteuern. Und die Richtung, die Neuausrichtung ist klar. Wir werden eine digitale Multitechnologiefirma werden. Was heißt das? Ganz klar, alle Prozesse im Unternehmen, die wir digitalisieren können, werden wir digitalisieren. Sowas wie Antragsverfahren etc., das sind gefundene Themen heute für die Digitalisierung. Auf der Technologieseite neben PV Speichertechnologien hinzunehmen, einfach damit ich die Lieferung des Stromes über einen längeren Zeitraum hinweg garantieren kann und mich damit aber auch an den kritischen Themen des Energiemarktes eben beteilige und die dritte Technologie dann eben in selektiven Regionen, auch Wind onshore. Also eine Multitechnologiefirma statt eine Technologie. Und die andere Änderung des Geschäftsmodells ist, dass wir unsere Assets nicht mehr nur alle verkaufen, sondern selbst halten und dann als Stromanbieter auftreten.
Aha, dann siehst du also auch da tatsächlich große Chancen, wenn du als Stromanbieter unterwegs sein möchtest. Aber du, ich sag mal, du hast ja sehr exklusive Einblicke auch bei der NBW beispielsweise bekommen. Also wie groß ist denn die Chance, dass du wirklich als Stromanbieter, und das ist ja eine der wichtigsten Ressourcen ja heutzutage auch für alles letztendlich, ja, dass du gegen die Großen auch mithalten kannst oder vielleicht sogar besser sein kannst.
Strommärkte sind offene Märkte. Der Mechanismus, um dorthin zu kommen, nennt sich PPA, Power Purchase Agreement. Das sind im Prinzip Privatverträge zwischen Konsumenten, die eben Strombedarf haben, und eben Anbietern. Und das ist eine Möglichkeit. Das Zweite ist, man kann natürlich auch über die Börsen gehen und seinen Strom wirklich richtig aktiv handeln. Wie genau wir das machen, das werden wir in den nächsten Wochen festlegen.
Das bleibt hochspannend. Ja, wenn du das hörst, was hier sozusagen in anderen Geschäftsfeldern läuft, lieber Karl-Christian, ja, ich sag mal so, der Lebensmittelhandel ist schon auch ein echt brutaler, vielleicht der brutalste überhaupt in Deutschland, weil die Margen, die sind, ich will es mal so sagen, homöopathisch. Ja? Und wenn da irgendwas passiert, Hackerangriff oder sonst irgendwas, dann fährst du aber Millionen sozusagen ein. Bietet es oder siehst du überhaupt noch Spielraum in der Lebensmittelindustrie für Nachhaltigkeit? Egal, was die Produkte angeht, was die Lieferketten angeht und dergleichen?
Das ist eine komplexe Frage. Also letztendlich haben wir mit euch beiden zu tun. Wir versorgen 350 Supermärkte mit Ökostrom. Also wir haben PPAs, wo wir tatsächlich derart uns eindecken, weil der Spotmarkt gibt es gar nicht her, was wir absichern müssen in einem derart großen Unternehmen. Eine Logistikplattform, die wird mit 1000 Menschen jeden Tag auf einer Fläche von 14 Fußballfeldern kommissionieren wir 300 LKWs. Also diese Themen sind tatsächlich genau auch unsere Themen, genauso wie die Themen, die aus dem Produkt kommen, sind unsere Themen, auch wenn wir vermeintlich nur der Händler sind. Wir haben einen relativ hohen Eigenmarkenanteil, die wir auch zum Teil selbst produzieren. Dort sind wir direkt in der Verantwortung fürs Produkt und wollen auch eine andere Verantwortung fürs Produkt gegenüber dem Kunden übernehmen. Das ist ein Punkt, bei dem wir zwischenzeitlich feststellen, und das geht ganz zurück auf die Eingangsdiskussion, dass die Preissensität des deutschen Lebensmitteleinzelhandelskunden ist extrem kritisch für die gesamte Branche. Wir haben den niedrigsten Warenkorb im europäischen Vergleich. Der Kunde hat kein gelerntes Wissen über gute Lebensmittel. Also wir haben ganz große Schwierigkeiten, das Produkt, mit dem wir handeln und das wir, wie gesagt, zu einem gewissen Teil selber herstellen, im Bewusstsein des Kunden wertig zu verankern. Wertig heißt, dass er eine richtig fundierte, gute Kundenentscheidung trifft. Und dieses vermeintlich gute Bio ist halt dann, wenn man genau reinschaut, du hattest Beispiele ja beschrieben an dem, wie du Mehl produzierst und was dann alles an so einem Produkt dann da dranhängt, häufig tatsächlich nicht vorhanden. Deshalb nehmen wir den Kunden und zwar tatsächlich die Kinder schon mit in Saisongärten, trainieren die tatsächlich und machen ganz viel Edutainment, um die Kinder als künftige Generation an die Lebensmittel heranzuführen, um tatsächlich dieses Verbraucherbewusstsein zu stärken. Was ist denn eigentlich ein gutes Lebensmittel?
Wir kommen so langsam aber sicher ans Ende von dieser Panel-Diskussion. Aber was mir natürlich schon nochmal wichtig ist, ist das, was sozusagen dahinter ist. Wir haben jetzt über Geschäftsmodelle gesprochen, wir haben auch ein bisschen über Trends gesprochen, in welche Richtung es gehen kann. Du hast auch bewiesen, wie es auch durch gutes Marketing funktionieren kann. Aber ich sag mal so, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, macht das ja was mit einem persönlich. Aber es macht ja auch was mit den Leuten, die dich umgeben. Oder, ich will es mal so sagen, wenn du auch der Chef bist, die dir am Ende auch folgen. Also du als Unternehmerin, die Leute, die bei dir arbeiten, was sind das für Leute? Was hat das auch mit dir gemacht, dieses Engagement, genau in diesem Themenfeld?
Also natürlich hat es sehr viel mit mir gemacht, aber ich suche mir tatsächlich jetzt, wenn wir über Mitarbeiter sprechen, ich suche mir Persönlichkeiten aus, die meinen Weg verstehen, die meinen Charakter auch ja verstehen, weil ich mache Nachhaltigkeit definitiv nicht so, wie man es sich sonst vorstellen würde, oder ich kleide mich auch nicht so. Ich habe viele Bewerber, wo ich weiß, das wird nicht funktionieren, die würden meine Denkweise nicht verstehen, die würden das viel, viel extremer versuchen umzuschwenken, meine Strategie oder sozusagen meine Ausrichtung, und das möchte ich ja eben nicht. Ich habe ja ein Ziel, dass ich lieber die Masse angreife als einzelne Personen. Und da muss ich halt extrem drauf schauen. Und ich erzähle immer, warum ich das mache. Also wir haben ja schon vorher gesprochen, dass es um den Sinn und auch gestern, was das Warum angeht. Ich erkläre Ihnen, warum ich es toll finde, Impact zu machen und warum ich nicht so sein möchte, wie man es von mir erwarten sollte. Und die finden das auch gut. Dass das nicht jeder gut findet, ist mir bewusst, aber ich will ja auch nicht jeden glücklich machen. Also es ist mir schon wichtig, dass ich mir selber treu sein darf und auch bleiben möchte und meinen Weg führe. Würde ich auf andere hören, gerade was am Anfang, das und die Gründung angegangen ist, wo jeder gesagt hat, was schwarz mit Neon und das passt überhaupt nicht. Ist okay, aber wenn ich es mag, dann gibt es ganz viele andere, die das auch mögen. Und es ist wichtig, dass man du bleiben darf.
Andreas, wie sieht es bei dir aus, diese Entwicklung? Also ich sag mal so, wenn man als Außenstehender auf deine Karriere, deine Entwicklung und so weiter schaut, ehemaliger Chef von NPW und Rolls-Royce Power Systems und jetzt ist er da in Berlin und baut Solarparks. Aber was ist da passiert bei dir?
Ich habe mich vor einem Jahr in aller Ruhe zu Hause vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und gesagt, womit möchte ich mich in den nächsten paar Jahren meines Lebens beschäftigen? Und habe einen Leitsatz oben drüber geschrieben, der heißt ganz simpel, gemeinsam mit anderen Lösungen für die nächste Generation schaffen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze angehen? Ich habe gerade eben gesprochen über meine eigenen Ersparnisse, das Vorleben. Aufsichtsrats- und Beiratsmandate sind eine Möglichkeit, die mir gegeben wurden. Und dann kam die Möglichkeit nochmal zu einer CEO-Aufgabe, aber die Ausrichtung dessen, meine Fähigkeiten eben für diesen Leitsatz einzusetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle jeden Tag persönliche Entscheidungen treffen können, die auch eine Auswirkung auf die Zukunft haben, die wir mitgestalten können. Jeder zu einem unterschiedlichen Grad, aber ich habe mich für diesen Weg entschlossen. Und du hast gerade eben darüber gesprochen, was das dann auch mit den Menschen macht, mit denen man zusammenarbeitet. Das hat einen Abstrahleffekt. Man zieht Menschen an, man kann die Menschen mitnehmen, man kann die Menschen damit begeistern. Und dann gelingen uns auch schwierige Aufgaben anzugehen, wie ein Unternehmen zu verändern, wie eben auch technisch oder systemisch schwierige Aufgaben anzugehen, wenn wir die Menschen mitnehmen dabei. Und dazu habe ich mich entschlossen. Und ich kann nur sagen, das macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein langer, langer erfüllter, kannst du wahrscheinlich auch von berichten, mit mehreren Firmen, erfüllte, lange Arbeitstage. Aber es macht einfach Spaß, weil ich jeden Tag abends den Tag beschließe und weiß, dass ich für mich das Richtige mache.
Herr Christian.
Es ist, glaube ich, tatsächlich sowohl bei Victoria als auch bei Andreas schon deutlich geworden, dass wir auf unsere jeweils eigene Art Überzeugungstäter sind und dass uns auch eint, dass wir sehr stark Verantwortung übernehmen, Klammer wollen, für Veränderungen, die nicht immer nur einfach herbeizuführen sind und wo man tatsächlich ganz, ganz viele Stakeholder mit in den Dialog einbinden muss, um das Bewusstsein zu schaffen, dass sich Dinge ändern müssen. Und ich glaube, ganz abschließend muss man noch mal einmal betonen, das ist kein Idealismus, sondern es ist eine Notwendigkeit. Aber die Voraussetzung, das hat Andreas ja ganz deutlich hervorgehoben, ist, dass wir schaffen, dass wir damit wirtschaftlich bleiben und wettbewerbsfähig.
Dann möchten wir an dieser Stelle unsere Runde beenden. Herzlichen Dank, Viktoria, Andreas und natürlich auch Kai Christian, dass ihr hier wart, so eifrig mitdiskutiert habt. Herzlichen Dank auch den Zuschauern und dem Publikum hier vor Ort für ihr Interesse. Das war's wieder soweit. Liebe Zuschauer, bei uns geht's gleich wieder weiter im Programm. Wir sehen uns dann spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.